Ja, stellen Sie sich folgende Situation vor. Da ist ein junger Mann, relativ mittellos, also kaum Geld. Und dann ist die junge Frau, Einzelkind aus gut betuchtem Haus. Der Vater hat eine Firma, just in der Branche, in der unser junger Mann tätig ist und sich entfalten möchte. Es geschieht tatsächlich, dass die beiden sich näher kennenlernen, sich lieben lernen und dann heiraten. Die Hochzeit wird groß gefeiert und nach der Hochzeit kommt ein Jugendfreund zu dem Mann und fragt ihn, na jetzt sag mal ehrlich, hast du jetzt aus Liebe geheiratet oder aus Berechnung? Seine Antwort, naja, die Frau aus Berechnung, die Firma aus Liebe. Das klingt erstmal brutal, ist es auch ein Stück weit. Und trotzdem möchte ich gleich mal die These in den Raum stellen, die Antwort ist genau richtig. Die Firma müssen wir natürlich vergessen, aber man heiratet doch eigentlich aus Liebe und Berechnung. Beides hat seinen Platz, beides gehört dazu. Jemand hat es mal so gesagt, für eine Ehe braucht man Liebe und Mathematik. Und Mathematik meint nicht nur 1 plus 1, das auch, aber es heißt auch kühle Berechnung, nachdenken, was passt zusammen, ist das eine Lösung, ist das eine gute Lösung. Das Tolle ist, dass gerade die Bibel auch von Liebe und von Mathematik spricht in Bezug auf Ehe. Das Thema klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken, Ehe in der Bibel und nicht so vielversprechend, aber es steckt unheimlich viel drin in der Bibel, wie zu jedem Thema. Wenn man zum Beispiel sich mal überlegt, welche Ehepaare aus der Bibel kenne ich so? Gut, Adam und Eva, Maria und Josef, vielleicht kommt noch das eine oder andere Paar. Auf den ersten Blick sind es vielleicht gar nicht so viele, aber was mich schon mal begeistert ist, dass jedes Paar irgendwie speziell ist. Da werden keine Bilderbuch-Ehen beschrieben, sondern eigentlich bei jedem Paar etwas, was irgendwie speziell ist oder gar, naja, wo eben Gott dann wirklich Arbeit hatte mit den beiden. Wir hatten schon den Vers gehört, den ich auch etwas über den ersten Teil meiner Predigt stellen möchte. Der ist aus 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Meistens fällt der Vers auch so in gewissen im romantischen Setting, also bei einer Hochzeit, bei einer Trauung und deswegen hat er immer so einen romantischen Hintergrund. Also wenn man den hört, dann hat man so gleich ein bisschen Hochgefühle. Wenn man sich den jetzt einfach hier mal auf der Leinwand anschaut, ist das eher eine recht nüchterne Aussage. Da hat es auch nicht immer was mit Liebe zu tun. Das ist einfach eher eine Feststellung. Das und das wird passieren, wenn zwei Menschen zusammenkommen und begeistert voneinander sind. Diesen Ablauf wird es geben. Und das finde ich ein Stück weit, das ist die Mathematik zum Beispiel, die wir in Gottes Wort sehen, zum Thema Ehe. Darum wird ein Vater Mann und Frau verlassen, ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Erstmal finde ich schon ganz toll so die Zuordnung Vater, Mutter, Mann, Frau. Also etwas, was heutzutage nicht mehr eindeutig ist, sind wir hier nochmal unterstrichen. Und es sind hier eigentlich drei Entscheidungen, die ich mit Ihnen gemeinsam bedenken möchte. Einerseits verlassen. Es muss etwas beendet werden, bevor etwas Neues beginnen kann. Dann verbinden. Und dann wird etwas wirklich zu einer neuen Einheit. Der erste Punkt, verlassen, klingt erstmal brutal. Verlassen, nicht mehr abhängig sein. Ich würde den Bogen vielleicht sogar weiterspannen. Für eine Beziehung muss man frei sein. Frei von früheren Gebundenheiten. Eigentlich ist es ja eigentlich der Wunsch von den Eltern, dass die Kinder selbstständig werden. Sobald sie geboren sind, hofft man darauf, auf die ersten Schritte, auf das selbstständige Essen können, selbstständig in die Schule kommen. Für mich waren es immer so drei Eckpunkte. Laufen lernen, Fahrrad fahren, schwimmen lernen und dann die Fahrschule. Das sind so die Sachen, wo ich denke, na gut, dann sind sie wirklich mobil und ich bin freier. Aber es gehört natürlich viel mehr dazu. Wobei das Erste, räumlich, das hat schon ein bisschen was. Aha, die Kinder können selbst unterwegs sein und irgendwann muss man sich dann auch abgewöhnen, von den Kindern zu sprechen. Räumliche Trennung ist auch wichtig, wenn man frei sein möchte für einen Partner. Wir haben ja auch viele Jahre in Russland gewohnt. Dort war es oft und leider so, dass die jungen Leute keine Möglichkeit hatten, extra zu ziehen, sondern sie mussten noch in der Wohnung der Eltern mitwohnen, hatten ein Zimmer und dann quasi, oder so eine Drei-Zimmer-Wohnung, das war dann oft von zwei oder drei Generationen bewohnt, weil es einfach nicht möglich war, extra zu ziehen. Und auch dort konnte man räumlich sich ein Stück weit trennen, wenn auch nicht ideal. Aber eine räumliche Trennung ist etwas, was erstmal für uns in Deutschland vielleicht gar nicht so ein Problem erscheint, aber trotzdem kann es punktuell immer wieder da sein. Wie oft erwarten uns die Eltern zu Besuch? Wie oft kommen sie vielleicht unangemeldet? Wir hatten das Problem eigentlich nicht so stark. Wir haben ja, wie gesagt, in einem anderen Land gewohnt. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Das war, als die Skype-Technik langsam aufkam. Und die Schwiegermutter hatte öfters angerufen über Skype. Und irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, das ist, als ob sie zu Besuch ist. Immer sehe ich sie dort im Computer. Und sie schaut in unsere Wohnung rein. Als räumliche verlassen, trotzdem als junge Leute selbstständig zu sein, unabhängig und im guten Maße auch trotzdem in Verbindung bleiben. Das andere, finanziell, oft ist es so, dass man als Eltern natürlich die junge Familie unterstützen möchte, ihnen helfen möchte, in die Startlöcher zu kommen. Und es ist auch gar nicht so schlecht, das ist auch gut so, das ist auch, denke ich, für mich ein Ziel, dass die Kinder gut reinkommen. Aber da ist dann die Frage, wie viel hängt denn da eigentlich dran? Wenn es immer wieder ein großes Geschenk kommt von den Eltern, heißt das, ich muss es mir abholen kommen und es muss eine Woche Besuch mit dranhängen. Heißt das, ich muss die Weihnachtsfeier in der eigenen Familie aufschieben oder darf ich trotzdem als in meiner neuen Familie feiern? Dann das Dritte noch, emotionales Loslassen. Da vielleicht mal kurzes Erlebnis von einem Freund von mir. Er hatte geheiratet und bei der Hochzeit mit seiner Braut gab es natürlich auch Fotoshooting und plötzlich sagt die Frau von dem Bräutigam zur Braut, kannst du mal beiseite gehen, wir möchten mal ein Bild von unserer Familie machen. Und das eigentlich Traurige war, dass der Bräutigam nicht eingegriffen hat, sondern die stand dann wirklich erstmal an der Seite und musste warten, bis das Bild fertig war. Und das war natürlich so ein Punkt, der jahrelang noch erstmal ein bisschen überschattet hat, die ersten Ehejahre, bis das geklärt haben. Aber emotional, was meine ich, wenn ich sage, meine Familie? Bei mir war es eigentlich auch speziell. Ich bin quasi vom Elternhaus nach Russland gezogen, hatte dort meinen ersten Haushalt. Und ja, nach einer Weile haben wir dann halt geheiratet und weiter in Russland gewohnt. Und 2011 stand dann die Frage, wir wollen zurück nach Deutschland gehen, wo gehen wir denn hin? Und da habe ich gemerkt, obwohl wir schon 16 Jahre verheiratet waren zu dem Zeitpunkt, habe ich gemerkt, zu Hause, meine Familie, das war immer noch dort, wo meine Eltern gewohnt haben. Also das war emotional der Hafen, das, was ich mit zu Hause verbunden habe. Und so kann es wirklich ganz verschiedene emotionale Bindungen geben, die eigentlich ein richtiges Verlassen von den Eltern noch hindern. Verlassen heißt vielleicht auch, andere Beziehungen vollständig beendet haben, Freundschaften zurückzulegen und sagen, hier nehme ich nicht mehr Kontakt auf, ich habe verlassen. Das ist also eine Entscheidung, die man treffen muss. Und im zunehmenden Alter, auch bei uns schon, da steht dann die Entscheidung, bin ich bereit, dass meine Kinder mich verlassen. Ich denke, so hat jede Generation ihre Herausforderung, jeder Zeitpunkt auch eine besondere. Es gibt auch den Zeitpunkt, wo man ein Stück weit wieder die Arme öffnen muss für seine Eltern, damit auch sie ein Leben haben, ja, wie es Gott gedacht hat, wo vielleicht dann meine Unterstützung nötig ist. Ja, das Verbinden, der zweite Punkt in unserer mathematischen Aufzählung, heißt, hier kommt etwas zusammen, was vorher noch nicht zusammen war. Wie war das Helmut Kohl? Es wächst zusammen, was zusammengehört. Es ist erstmal was ganz Tolles, das zu erleben, wenn man denkt, das ist jetzt die Person, an die ich mich binden kann. Wir haben auch die wunderschöne Beschreibung von Adam und Eva, wie sie sich verbinden, wie Adam plötzlich die Eva sieht und begeistert ausruft, das ist ja von meinem Fleisch, von meinem Gebein. Und man merkt richtig, mit dieser Frau möchte er zusammenbleiben und mit diesem Geschöpf möchte er zusammenbleiben, sein Leben lang, es begeistert ihn, er ist davon angezogen. Das ist auch etwas, was ein richtig schöner Teil ist, wenn wir davon überlegen, wie eine Ehe beginnt. Das ist etwas, dem wir auch Raum geben können, die Begeisterung für die andere Person, die Liebe, die Verliebtheit, die erstmal wachsen kann. Und dann kann man sich auch mal wirklich die Frage stellen, was begeistert mich denn eigentlich an dieser Person? Wir haben das mal einer jungen Frau gefragt, die war gerade verliebt, also eigentlich junges Mädchen noch, ein Teenie. Und die haben gefragt, was begeistert dich denn jetzt eigentlich an dem jungen Mann, wo du sagst, mit dem möchte ich befreundet sein? Da kam nichts weiter und es war keine Überraschung, dass da wirklich keine Freundschaft rausgewachsen ist. Wenn man wirklich von jemandem begeistert ist, dann kann man das beschreiben, dann kann man sich darüber freuen, dann kann man sich kennenlernen, man kann Vertrautheit aufbauen und Fremdes abbauen. Es ist auch toll zu wissen, dass Gott hinter allem steht und uns in dieser Frage auch lenken möchte. Er möchte uns helfen, den richtigen Partner zu finden. Und er möchte uns auch die Augen zum richtigen Zeitpunkt finden. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt frage ich mal die Verheirateten, dass ihr von eurem Partner sagen könnt, mein Partner ist das perfekte Geschenk Gottes an mich. Manche haben mit dem Satz Schwierigkeiten, weil sie perfekt verstehen, vollkommen, also der, der nichts falsch macht. Das ist damit aber nicht gemeint. Perfekt heißt hier, der passt genau in mein Leben rein, der passt genau zu meinem Charakter, vielleicht auch gerade deswegen, weil das Gegenteil ist von dem, was ich bin. Also wer vielleicht viel redet, findet dann jemanden, der etwas schweigsamer ist und so der eine einen guten Zuhörer und der andere kann sich austoben. Perfekt heißt, genau dort, wo ich vielleicht Schwächen habe, treten die noch mehr zutage. Bei mir war es so, also ich war immer der Meinung, gut, es war eigentlich jetzt noch immer noch bis vor der Ehe, sag ich mal, dass ich eigentlich ein recht umgänglicher Mensch bin, recht handsome, also man kann gut mit ihm auskommen. Das hat sich im Laufe der Ehejahre dann auch ein bisschen gegeben. Ich habe eher noch entdeckt, da und dort hapert es wirklich enorm an mir. Und da und dort kann ich wirklich einfach nicht über meinen Schatten springen, obwohl es eigentlich doch gar nicht so schwer sein sollte. Und auch das gehört zu dem perfekten Geschenk Gottes, dass ich in Situationen komme, wo ich zu Weißglut vielleicht getrieben bin, um zu merken, aha, hier fehlt es bei mir. Das ist nicht das Problem des anderen, sondern das eigene Problem. Ja, das ist jetzt übrigens nicht auf Ehe begrenzt. Das Schöne ist ja, dass Ehe letzten Endes nur Beziehung hoch zwei oder intensiv ist. Man kann auch, sagen wir das, auf andere Beziehungen übertragen, ob es jetzt der Arbeitskollege ist oder die Nachbarin. Es sind immer Menschen, die auch in mein Leben hineinsprechen und meinen Charakter formen und mich noch näher zu Gott treiben. Und das dürfen wir auch in der Ehe erleben. Das Dritte, und jetzt sage ich mal bewusst, das Dritte ist eins werden. Vielleicht, wie gesagt, wir sind immer ganz streng mathematisch. Es gibt hier eine Reihenfolge, das Verlassen, also erstmal richtig frei sein für eine Beziehung, das Verbinden, also sich mehr vertraut machen, sich näher kennenlernen und dann das Einssein, wenn gesagt ist, aha, ja, das ist wirklich, dann kommt auch ja, die Heirat und das körperliche Einswerden. Ich hoffe, es ist jetzt keine Überraschung, wenn ich hier sage, dass Sex etwas ist, an dem sich Ehepaare richtig erfreuen dürfen. Es ist etwas Wunderbares, was wirklich auch ja, begeistern darf. Das körperliche Einswerden, man darf füreinander da sein. Der Apostel Paulus, übrigens selbst nicht verheiratet, hat auch das mal so gesagt, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Also etwas füreinander da sein dürfen, auch körperlich. Und das ist nicht nur ein aneinander erfreuen, man wird dabei auch eins an Leib, Seele und Geist. Wenn man da wirklich auch die Sexualität in der ganzen Fülle erfassen darf und füreinander da sein möchte. Das Einswerden betrifft aber für mich noch viel mehr. Zum Beispiel das Bankkonto. Also es ist immer, höre manchmal von Ehepaaren, die versuchen mit zwei Konten zu leben. Ist das wirklich Einswerden, wenn ich immer noch jeden Euro für mich behalten möchte? Oder es betrifft auch Erziehungsfragen. Sind wir uns da wirklich eins drin? Können wir dort Einheit schaffen und eins werden? Oder hat da jeder seine Position und das Kind entweder weiß nicht, woran es ist, oder nutzt das ganz geschickt aus? Es betrifft auch das Verlassen, die Verwandtschaft. Wir hatten ja schon gesagt, das Verlassen der Eltern gehört dazu. Andererseits haben wir dann eine gemeinsame Verwandtschaft, für die wir so oder so Verantwortung tragen. Sind wir da als eins drin oder sind das deine Eltern und meine Eltern? Können wir eins werden? Oder auch ganz einfach die alltäglichen Aufgaben im Alltag. Können wir die gemeinsam bewältigen? Oder ist immer, das ist deine Küche, ich mache das hier draußen? Wenn ich manchmal so auf der Couch liege, So oft ist es nicht. Doch. Und meine Frau arbeitet in der Küche und sie ruft mir zu, Achim, kannst du mir mal Kartoffeln aus dem Keller holen? Dann denke ich an den Bibelvers, der Mann verfügt nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Und das ist für mich ein Ansporn zu sagen, ja, ich bin bereit, jetzt aufzustehen und meine Frau über meinen Leib verfügen zu lassen. Also merkt schon, dass das einerseits wirklich das Geheimnis der Intimität ist, aber andererseits das Einssein im Alltag nochmal ganz andere Formen findet und ganz andere Ausprägungen und etwas, was auch schön ist und ein großes Abenteuer. Weil ich denke nicht immer an den Bibelspruch, muss ich ehrlich sagen. Mal schauen. Ja, eine wichtige Form der Kommunikation. Also eins werden, es sagt auch andere etwas, ob wir als Familie eins sind oder ob wir in zwei Richtungen ziehen. Ja, jetzt kommt noch was Spannendes, die Zahl 1. Wir bleiben also noch bei der Mathematik. Da bin ich schon so stärker als in der Aussage über die Liebe. Aber die Zahl 1 hat etwas noch etwas ganz Besonderes. Es ist die einzige Primzahl, die sich nur durch eine Zahl teilen lässt. Also die 1 ist eigentlich unteilbar. Man kann sie brechen, also in Brüchen ausdrücken, aber nicht in andere ganze Zahlen. Nun haben wir gerade gesagt, die beiden sollen 1 werden, also eine Einheit. Interessant ist auch, dass die Zahl 1 in der Bibel auch noch an anderen Stellen verwendet wird. Nämlich einerseits für die Gemeinde als ein Leib. Also viele Menschen verkörpern eine Einheit. Die Zahl 1 wird auch noch für Gott gebraucht. Ich und der Vater sind 1, sagt Jesus. An der Stelle ist für mich wirklich eine Sache, wo ich ganz ehrfürchtig bin, zu sagen, auch wir sind 1. Auch wir als 2 Persönlichkeiten, als 2 Menschen, die früher nichts miteinander zu tun hatten, sind jetzt 1. Das finde ich irgendwie ganz, macht mir schon ehrfürchtig, darüber nachzudenken. Ein Stück weit soll unsere Ehe Gottes Wesen widerspiegeln. Und das auch noch die Dreieinigkeit, die kein Mensch so richtig erklären soll. Wir sollen es plastisch zeigen. Wir bleiben weiter in der Mathematik. Es gibt dann noch so ein berühmtes Dreieck. Nämlich Ehe mit Gott ist ein Stück weit eine Dreiecksbeziehung. Also ich bin nicht nur auf den Partner fokussiert und darauf, dass er meine Bedürfnisse erfüllt, sondern Gott ist dabei. Für manche ist das vielleicht auch eine erschreckende Vorstellung, was, jetzt soll Gott auch noch hier mit reinspielen und das soll ich ihm überlassen. Ich bin froh, dass es so möglich ist. Das heißt nämlich einerseits, ich bin ihm verantwortlich für das, was ich mit meiner Frau tue und sie genauso. Also zu wissen, es ist noch jemand, eine Autorität über uns, mich entlastet das. Und dann gibt es ja natürlich auch Kraft, wirklich dafür da zu sein. Familie, verheiratet sein, sind Herausforderungen. Es ist nicht nur immer eitel Sonnenschein. Und da brauche ich auch manchmal die Kraft. Und ich sage es ganz ehrlich, ich brauche auch für meine Ehe die Kraft vom Heiligen Geist, dass er mich richtig reagieren lässt. Dass er mich daran erinnert, zum Beispiel an die Bibelsprüche zur rechten Zeit. Und ich weiß, was in dem jeweiligen Moment meine Verantwortung ist. Und ganz toll ist auch, dass wir nicht nur linear fokussiert sind als auf den anderen, sondern auch Gott dabei ist. Meine Bedürfnisse werden nicht vom Ehepartner erfüllt. Und wer vielleicht vor der Entscheidung steht, soll ich heiraten? Oder wer vielleicht meint, ich bin nur erfüllt, wenn ich verheiratet bin? Das ist falsch. Wir brauchen letzten Endes die Gott, um unsere tiefsten Bedürfnisse erfüllt zu erleben. Ich würde meine Frau überfordern, wenn ich sagen würde, mach mich glücklich. Und umgedreht. Von daher ist das Dreieck ein wichtiges Symbol und drückt ganz viel aus, dass Gott bei uns dabei ist, dabei sein möchte. Jetzt wollte ich noch etwas, also ich habe jetzt einiges gesagt zur Mathematik, zur kühlen Berechnung, jetzt noch etwas zu Liebe. Auch davon spricht die Bibel ganz viel. Wie Liebe aussieht. Gott ist Liebe. Gott ist das Quell der Liebe. Gott kann uns die Liebe schenken. Und verliebt sein, das ganz Typische, gehört natürlich auch dazu und hat uns Gott geschenkt, damit wir das genießen. Wir sagen manchmal Ehepaaren, die schon ziemlich lange zusammen sind und da beim Seminar sitzen, denkt mal drüber nach, wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? Was hat euch einander begeistert? Was habt ihr gemeinsam gemacht? Und wie war das für euch? Und wir sagen dann sogar, ja, schreibt mal einen Liebesbrief dazu. Und an der Stelle werden manchmal wieder ganz wehmütig oder es tauchen auch wieder Geschichten auf, die fast schon in Vergessenheit geraten waren. Es ist schön, den anderen auch wirklich genießen zu können. Also es gibt nicht nur die mathematische Seite, es gibt auch die Seite, wo Gott sagt, hier dürft ihr Beziehungen richtig toll erleben, eins sein und euch aneinander freuen. Wie sieht Liebe nun aus? Ich möchte im nächsten Schritt mal von einem Ehepaar in der Bibel berichten. Es war eine arrangierte Ehe und ob sie glücklich war, das eher nicht. Es war sogar so, dass die Ehe begonnen hat und nach einer Weile wieder auseinanderging und dann einen zweiten Versuch gestartet hat und arrangiert hatte immerhin Gott selbst. Wir lesen dazu in Hosea 1, das ist also im Alten Testament, bei einem Propheten. Da heißt es, als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblajahims, zur Frau. Das ist sicher eher wie es, sagen wir, in einer ganz großen Ausnahme, dass Gott sagt, hier berufe ich dich, geh jetzt hin, heirate diese Frau. Und du heiratest nicht, um einfach nur glücklich zu sein, sondern mit deiner Ehe soll etwas ausgesagt werden. Und es ist dann so, dass die Ehe auch wirklich ein paar Jahre dauert und Kinder geboren werden, 3. Da sagt Gott noch die Namen dazu, die sind jetzt auch nicht so schön. Also haben eine Richtaussage, die übers Gericht sprechen und Hosea hat sich auf diese Ehe eingelassen. Wir lesen ein Stück weiter im gleichen Buch. Das ist dann Kapitel 3, da sagt Gott, und der Herr sprach zu mir, also zu Hosea, geh noch einmal hin und wirb um eine buhlerische und ehebrecherische Frau, wie denn der Herr um die Israeliten wirbt, obgleich sie sich zu fremden Göttern kehren und Traubenkuchen lieben. Und ich kaufte sie mir für 15 Silberstücke und 15 Scheffel Gerste. Ist das Liebe, habe ich oben drüber geschrieben. Das Tolle ist, dass die Theologen an der Stelle sagen, es handelt sich hier vermutlich um die gleiche Frau, um die Gomer. Das heißt, die Ehe war dann auseinandergegangen, sie war weggelaufen und dann vermutlich war die Frau in einer Situation, wo sie dann wirklich als Sklavin schon gebunden war und nur noch zu einem hohen Preis gekauft werden konnte. Also 15 Silbergroschen, ich glaube, kann mich jetzt nicht ganz so aus, ich glaube, es sind 15 Tageslöhne. Also, na gut. Ist also schon ein Preis, der recht hoch ist. Und Gott sagt, Hosea, geh du hin, kauf diese Frau zurück, die dir Schande gebracht hat, die dir weggelaufen ist und nimm sie wieder zur Frau. Ich denke, das ist, letzten Endes möchte Gott auch hier natürlich ein Bild zeigen, dem Volk Israel und sagen, das ist die Liebe, die ich für euch empfinde. Das Schlimmste, was ein Ehepartner dir antut, das erlebe ich, wenn ihr so seid und ich bin trotzdem bereit, euch wieder aufzunehmen, sogar freizukaufen. Und wir dürfen das letztendlich in Jesus dann in Vollendung erleben, wie er uns für einen teuren Preis freigekauft hat. Ich denke, auch wenn das wirklich eine sehr harte Geschichte ist, zeigt das, wie viel Begeisterung, Gefühl und Hingabe und Liebe Gott für uns empfindet. Wir sehen das hier in einer arrangierten Ehe. Ist das Liebe? Ja, es ist tiefe Liebe. Hosea hat es vielleicht erstmal einen ganz großen Eingriff erlebt. Es war nicht seine Traumehe und er hat trotzdem gemerkt, durch diese Ehe hat Gott etwas getan. Egal, wo ihr gerade steht in der Partnerschaftsfragen, ob nun glücklich verheiratet, ob auf der Suche, ob enttäuscht, ich denke, Gott hat einen Plan für deine Ehe, der wunderbar ist, der dich erfüllt, der dich weiterbringt, der dir hilft. Ehe ist kein Selbstzweck. Ehe hat bestimmte Ziele und ich habe ja einfach nochmal ein paar Ziele mal ganz nüchtern hingeschrieben. Das dürft ihr über eure Ehe schreiben. Ihr dürft erstmal Gottes Wesen ein Stück weit widerspiegeln. Einerseits in Einheit, andererseits in Liebe. Ihr dürft auch einander vervollständigen und Gemeinschaft haben. Darüber hatten wir ja gesprochen, was das alles bedeuten kann im Alltag. Natürlich erfreut man sich aneinander, aber auch die Punkte, wo man reibt, wir dürfen uns vervollständigen. Das, was mir fehlt, springt der Ehepartner ein und umgedreht. Und manchmal erleben wir auch beide Bedürftigkeit und sagen, wir brauchen Gott in der Situation, wir wissen beide nicht weiter. Füreinander da sein, nicht mit der Hauptanliegen, ich möchte glücklich werden, sondern füreinander da sein, das dürfen wir in der Ehe erleben, auch für die Kinder da sein und natürlich auch für andere Menschen um uns herum. Ehe ist auch nicht so nur eine Glücksinsel zu zweit, es gibt auch den zweifachen Egoismus, also ich als Ehepaar, wir als Ehepaar leben nur für uns. Das ist noch nicht das, was Gott möchte. Und deswegen habe ich jetzt zum Schluss nochmal so eine Illustration, ein römischer Brunnen, also wo das Wasser von innen heraus dann auf andere Schalen herunterfließt. Und diese Quelle von innen heraus ist das, was Jesus uns in seiner Liebe und Kraft schenken möchte, dass wir selbst erstmal jemand sind, der andere speisen kann, nicht nur aussaugen und empfangen, sondern wirklich auch weitergeben können. Also dass wir einerseits eine feste Beziehung zu Jesus haben, die mich fähig macht, ein Ehepartner zu sein, der mein Gegenüber ergänzt und vervollständigt. Damit können wir auch, wenn gebraucht oder wenn gerade in der Lebenssituation passend für die Kinder, das geben, was sie nötig haben. Wir können ihnen in sicher Quell und Hort sein und auch ein Ort, wo sie Gott kennenlernen und dann natürlich auch in die Welt hinausfließen. Das ist auch spannend. Was ist das Besondere an unserer Ehe? Wo haben wir eine besondere Vision, wo wir sagen, das soll durch uns anders werden? Ist es ein Dienst in der Gemeinde? Können wir gemeinsam auch woanders irgendwie Leuten zum Segen werden? Habt ihr euch darüber schon mal ausgetauscht als Ehepaar? Ich denke, wir können Erfüllung finden darin, offen zu sein für das Wasser, was Jesus uns geben möchte, damit es andere auch nährt und hegt. Und wir dürfen Wachstum erleben. Einerseits in uns, dass wir Christus ähnlicher werden, in der Partnerschaft und dann auch, dass wir anderen ein Segen sind. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater, das Geheimnis der Ehe ist groß und selbst wenn man es erlebt, bleibt doch so viel noch unentdeckt und wir freuen uns, dass du es trotzdem den Menschen geschenkt hast. Ich danke dir, dass du uns hilfst und leitest, gerade in Fragen der Partnerschaft, das zu leben, wozu du uns berufen hast. Und du weißt auch, wo jeder steht, aber gern darüber nachdenkt, wie die Frage bei ihm gelöst ist oder ob es wirklich etwas ist, wo jemand noch auf der Suche ist nach dem richtigen Partner. Herr, wir sind alle bedürftig vor dir und möchten dir sagen und dich bitten, dass du uns längst leitest. Und wir bitten dich, dass du uns ein Leben führen lässt, das nicht nur auf das eigene Glück fokussiert ist, sondern darauf, wie wir dich erleben dürfen, in dir wachsen dürfen und anderen ein Segen sein dürfen. Amen.